Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lebe selbstvoll, dem Schön und Stark Podcast. Ich bin Franziska Günther. In der heutigen Folge dreht sich alles um das Thema Glück, insbesondere um das Glücklichsein, das wir selbst beeinflussen können. Zu Gast ist heute bei mir Katharina Mühl. Sie ist Glückstrainerin und gibt in dem folgenden Gespräch ganz wertvolle Impulse, wie wir in unserem Alltag den Fokus mehr auf das Glück lenken können. Besonders in herausfordernden Zeiten kann es schwer sein, Glück zu empfinden und uns auf unsere Stärken zu konzentrieren. Doch es ist möglich, ein erfülltes Leben nach deinen Vorstellungen zu führen, dein Glücksmindset zu entwickeln und mehr Lebenszufriedenheit zu empfinden. Was wir tun können und wie wir die positive Psychologie für uns selbst nutzen können, erzählt Katharina im Interview. Hallo Katharina und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir beide sprechen heute über das Thema Glück, denn du selbst bist eine Glückstrainerin. Vielleicht magst du mal kurz erzählen, was eine Glückstrainerin im Alltag so macht.
Also erstmal willkommen auch von meiner Seite und ein herzliches Hallo an alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Danke vielmals für die Einladung. Ja, ich bin die Katharina, ich komme aus Wien und tatsächlich, ich beschäftige mich beruflich mit dem Glück. Und zwar mache ich Einzelcoachings und begleite da vor allem Frauen über mehrere Wochen und Monate zu einem Mindset für ihr erfülltes Leben. Ich gehe aber auch in Schulen und bilde dort die Pädagogen und Pädagoginnen im Schulfach Glück aus. Und ich werde auch von Unternehmen gebucht für Vorträge oder Workshops zum Thema Glück in der Arbeitswelt. Und das Ganze ist jetzt gar nichts Esoterisches oder hat auch gar nichts mit irgendwelchen Glücksschweinchen oder vierblättrigen Kleeblättern zu tun, sondern das, was ich da erzähle, ist wissenschaftlich fundiert. Und zwar fußt das Ganze auf der sogenannten positiven Psychologie. Das ist die Wissenschaft des gelingenden Lebens.
Das klingt ja schon mal total vielversprechend. Wie würdest du denn Glück definieren? Was ist denn Glück oder glücklich sein?
Genau, also ich glaube, da ist nochmal wichtig, dass wir konkret unterscheiden. Also es gibt einerseits Glück haben und glücklich sein, wie du schon gesagt hast. Und in der deutschen Sprache tun wir uns da etwas schwer, weil wir eben für dieses Wort Glück nur ein Wort haben mit diesen zwei ganz unterschiedlichen Bedeutungen. Und Glück haben meint das Zufallsglück. Also klassisches Beispiel, ich gewinne im Lotto. Das wäre Glück haben. Das Einzige, was ich da tun kann, ist mir einen Lottoschein kaufen, aber alles andere liegt nicht mehr in meiner Hand. Und auch alle Neujahrsglücksbringer fallen unter Glück haben. Wohingegen glücklich sein, worüber wir heute sprechen, etwas ist, also ein Zustand ist, den ich selbst beeinflussen kann durch meine Gedanken, durch meine Handlungen und durch meine Entscheidungen. Und beim glücklich sein können wir jetzt nochmal unterscheiden. Gibt es da nämlich zwei verschiedene Arten des Glücks, und zwar einerseits das Wohlfühlglück. Das Wohlfühlglück meint, dass ich einfach viele gute Gefühle in meinem Leben habe, dass ich viele Glücksmomente erlebe, dass ich mich wohlfühle, dass ich das Leben genieße. Also da fällt zum Beispiel drunter, ich gönne mir mal einen Urlaub oder ich lege mich in die Hängematte und lese ein schönes Buch oder ich gönne mir ein gutes Essen und ein Glas Rotwein. Das fällt alles unter das Wohlfühlglück. Und auf der anderen Seite gibt es auch noch das Werteglück. Hier geht es mehr darum, dass ich mein Leben als sehr sinnvoll empfinde, also stiftet meine Lebensführung für mich Sinn. Und da geht es darum, dass ich herausfinde, was sind denn jetzt meine Stärken, wie kann ich die für mich und für die Gemeinschaft einsetzen, wie kann ich auch in meinem Beruf über mich hinauswachsen. Also da geht es viel um persönliches Wachstum und eine Innenschau, also was sind meine Stärken, was sind meine Werte und wie kann ich die für mich und für die Gemeinschaft nutzen.
Das heißt, wenn man jetzt in seinem Leben gern mehr Glück haben möchte, dann meint man damit automatisch ja wahrscheinlich dieses Wohlfühlglück und das Werteglück. Würdest du sagen, dass beides zu gleichen Teilen wichtig ist? Weil wenn ich jetzt mehr Glück in meinem Leben haben möchte, dann kann ich ja A, entweder darüber nachdenken, was kann ich mir selbst Gutes tun, wie zum Beispiel in der Hängematte liegen, oder wie kann ich in mich hineinhorchen, um herauszufinden, was mir gut tut und wo meine Stärken liegen, oder?
Genau, exakt. Also es geht darum, eine gute Balance zu finden zwischen diesen beiden Glücksarten. Das muss jetzt nicht 50-50 sein, sondern jeder hat da so ein individuelles Verhältnis für sich. Nur die Glücksforschung sagt eben, oder halt einfach die positive Psychologie sagt, Menschen, die sogenannten, also wir nennen sie Flourisher, also die aufgeblüht sind, Menschen, die ein gelingendes Leben führen im Sinne der positiven Psychologie und eben aufblühen, die haben von beiden Glücksarten etwas. Weil zu mir ins Coaching kommen zum Beispiel Menschen mit einem Überhang an Wohlfühlglück und die hören sich dann so an. Die sagen dann sowas wie, Katharina, du, eigentlich habe ich alles. Ja, also ich habe das schöne Haus, ich habe einen guten Job, ich habe süße Kinder, ich habe einen Partner und einmal im Jahr kann ich mir einen Urlaub leisten. Aber irgendwie, du, mir fehlt was. Mein Leben fühlt sich so schal an. Das wäre dann ein Hinweis darauf, dass hier so der Sinn, die Werte, die Erfüllung nicht passen. Und auf der anderen Seite kommen aber auch Menschen mit einem Überhang an Werteglück zu mir. Die hören sich dann eher so an, dass sie sagen, Katharina, ja, also ich bin ja total dabei, mich da selber zu verwirklichen und da in diesem sozialen Startup arbeite ich auch noch mit und so weiter. Aber ja, ich komme gar nicht dazu, mich mal zu entspannen oder mal eine Pause zu machen und das Leben zu genießen, weil ich ständig nur am Arbeiten bin. Und beides, also wenn wir zu viel von dem, von beiden haben, tun uns das nicht so gut, sondern es geht darum, einfach eine Balance zu haben, also beides ins Leben zu integrieren.
Nehmen wir mal an, also ich fotografiere ja oder ich arbeite mit Frauen zusammen, die an Krebs erkrankt sind. Wenn eine Frau jetzt die Diagnose bekommen hat und es ihr den Boden unter den Füßen wegzieht, was könntest du oder was wäre denn vielleicht eine Idee von dir, was sie tun kann, um jetzt gleich nicht in dieser negativen Gedankenspirale festzuhängen?
Also ich glaube, da ist es wichtig, einfach wenn es jetzt gleich ist, also wenn es um diese Diagnose geht, alles anzunehmen, was da an Gefühlen kommt. Also ich bin gar keine Freundin von, wir müssen jetzt immer alles sofort positiv sehen und da jetzt irgendwie gar, wir dürfen da jetzt nicht so lange traurig oder wütend oder sowas sein, weil sonst kommen wir sehr schnell in den Bereich der sogenannten toxischen Positivität. Hast du das Wort schon mal gehört, Franziska?
Naja, das bedeutet so viel, wie ich versuche, die negativen Gefühle zu verdrängen und lasse sie nicht zu, dann gehen sie von alleine weg.
Ja, genau, sowas in der Art, ja. Also das wird dann oft so gesagt, so, oder gerade auch wenn Menschen auch im Umfeld nicht so damit umgehen können, mit so einer Diagnose, weil die reißt einem einfach mal den Boden unter den Füßen weg. Klar, da falle ich einfach in ein Loch. Und wenn dann sowas gesagt wird wie, ach komm, du musst einfach nur positiv nach vorne schauen, lass uns einfach positiv denken und das wird dann schon wieder, fühlen sich oft die Betroffenen einfach überhaupt nicht abgeholt und verstanden. Sondern ganz im Gegenteil, da geht es mehr darum, dass wir Menschen in unserem sozialen Umfeld haben, die mit uns aushalten, dass das jetzt einfach gerade schwer ist und richtig beschissen auch einfach mal sein darf. Und da ist einfach so ein riesen Mix an Gefühlen, die da einfach auch mal alle durchlebt werden dürfen. Weil wenn wir sowas haben, also wenn wir so eine Diagnose bekommen, dann ist da Wut, da ist Traurigkeit, da ist ja riesige Unsicherheit, vielleicht auch Verzweiflung, ein richtiger Cocktail an Gefühlen. Und das Blöde an unangenehmen Gefühlen oder an negativen Gefühlen ist, die gehen halt nicht weg, wenn wir sie jetzt verdrängen oder nicht wahrhaben wollen, sondern die wollen gefühlt werden. Und die geben uns ja auch ganz wesentliche Botschaften. Also die sagen uns, hey, wenn es dir nicht gut geht, ist gerade mindestens eins von deinen Bedürfnissen nicht erfüllt. Und im Falle von so einer Diagnose ist es zum Beispiel klar, Sicherheit, natürlich das Bedürfnis nach Gesundheit, das Bedürfnis auch nach Kontrolle, weil ich kann das jetzt ja gerade gar nicht kontrollieren, was mit mir passiert. Und auch wenn ich jetzt OPs zum Beispiel vor mir habe, das sind einfach riesige Einschnitte in meine körperliche Integrität.
Wenn man diese Diagnose kriegt, dann ist es wichtig, erstmal alles zuzulassen und sich dann, wenn man, also man sagt ja auch, ich weiß nicht, ob ich das jetzt noch genauso zusammenkriege, aber es gibt doch auch diese Stufen der Trauer, die man durchleben muss.
Genau.
Wenn man damit fertig ist, heißt das, dass man dann erst wieder anfangen kann, in eine positivere Grundstimmung zu kommen?
Also ich glaube, es kann auch parallel passieren. Also ich brauche jetzt dann nicht monatelang sozusagen nur mich mit meinen Gefühlen zu beschäftigen und dann da tief eintauchen und noch tiefer. Das würde jetzt auch nichts bringen, wenn ich mich da sozusagen ganz drinnen verliere. Also wenn ein Gefühl kommt und ich bin jetzt gerade traurig oder wütend oder was auch immer, dann macht es einfach Sinn, dahin zu spüren, was ist da gerade und wie geht's mir gerade. Und dann nach einer gewissen Zeit, das ist auch wieder gut. Weil wir können uns natürlich mit unseren Gedanken ständig in unguten Gefühlen halten. Also ich sage jetzt mal ein ganz banales Alltagsbeispiel, das jetzt gar nichts mit Krebs zu tun hat, aber wo sich vielleicht viele wiedererkennen. Also angenommen, ich habe einen Termin und ich bin mit dem Auto unterwegs und bevor ich mich einpacken will, schnappt mir gerade jemand diesen Parkplatz weg, ja, dann werde ich mich vielleicht sehr, sehr ärgern und das Bedürfnis, das dahinter sein könnte, wäre vielleicht Effizienz, weil ich da jetzt noch pünktlich sein wollte oder es geht um Fairness, weil er sich da irgendwie gemein reingedrängt hat und mir das da einfach weggeschnappt hat, obwohl ich schon geblinkt habe. Also da können viele verschiedene Bedürfnisse sein, warum ich jetzt da gerade richtig wütend bin. Und da macht es auch Sinn, kurz hinzuspüren und zu spüren einfach, aha, welcher Wert, welches Bedürfnis wurde gerade verletzt. Das schenkt mir eine Erkenntnis, das ist ein Erkenntnisgewinn in diesem Moment. Was aber nichts bringt, ist, dann über dieses ärgerliche Erlebnis immer wieder zu sprechen. Also ich kann das natürlich jetzt dann nachher bei meinem Treffen nochmal erzählen und dann noch beim Abendessen und am nächsten Tag mich noch ärgern und mir denken, boah, alle Menschen auf der Straße sind jetzt einfach so rowdies. Und damit halte ich aber diesen Ärger künstlich durch meine Gedanken am Leben. Mhm. Und das ist ein riesiger Unterschied. Also wenn ein Gefühl einfach gerade da ist, weil es jetzt in der Situation so ist, dann bitte gerne hinspüren. Was aber nichts bringt, ist, es durch zum Beispiel ständige Sorgen oder Gedankenkreisen, ewiges Grübeln oder mir die schrecklichsten Sachen ausmalen, es am Leben zu halten.
Also das Beispiel ist total super gewählt, weil das kennt wirklich jeder. Wenn ich aber jetzt gerade da drin stecke und mich wirklich jedes Mal wieder darüber ärgere, was kann ich denn machen, um da rauszukommen aus dieser Gedankenspirale?
Meinst du denn jetzt bei diesem Parkplatzbeispiel?
Ja, zum Beispiel, genau. Wenn ich aber trotzdem wütend bin und wenn der andere sich so falsch verhalten hat und es einfach nicht okay ist und ich deswegen vielleicht zu spät komme oder keinen anderen Parkplatz finde oder was weiß ich. Meistens passieren einem ja, wenn man gerade irgendwie in so einer negativen Stimmung ist, auch noch mehr blöde Sachen. Was kann ich denn tun, um zu sagen, so, jetzt reicht's, stopp. Wie komme ich zu dem Punkt, wo ich das auch überhaupt erst erkenne, dass es überhaupt gar nichts bringt, immer weiter darüber nachzudenken?
Also das braucht natürlich schon ein gewisses Maß an Bewusstsein, dass ich einfach immer mal wieder so meine eigenen Gedanken beobachte und überhaupt mal klar ist, was ich denn so den ganzen Tag denke. Weil meistens sind wir alle in unserem Alltag auf so Autopilotenmodus unterwegs und unser Gehirn ist einfach drauf programmiert, uns ständig Gedanken zu schicken. Leider sind das häufig keine guten Gedanken, sondern in den meisten Fällen einfach neutrale oder vor allem auch negative Gedanken. Warum ist das so? Weil wir leider genetisch bedingt auf das Unglück gepolt sind. Also unsere Vorfahren mussten sich einfach negative Dinge länger und intensiver merken als gute Dinge, weil das ihr Überleben gesichert hat. Also angenommen, früher ist jemand in der Sonne gelegen und es kam der Säbelzahntiger, dann sind sie natürlich geflüchtet und haben sich nicht gedacht, ach, was für ein schönes Sonnenplätzchen und ich bleibe jetzt noch länger. Oder genauso, wenn jetzt jemand eine giftige Pflanze gegessen hat, mussten sich alle merken, hey, wenn du diese Pflanze isst, dann stirbst du. Und so ist das ja auch heute noch. Wenn wir jetzt eine nervige Sache in der Arbeit erlebt haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass wir beim Abendessen genau über diese eine Sache sprechen und nicht über die vielen anderen Dinge, die neutral oder positiv waren und die an dem Tag ja auch passiert sind. Und das ist einfach unsere genetische Grundprogrammierung. Und wenn wir das kennen, wenn wir das wissen, dann können wir ganz bewusst den Fokus auf das Positive legen. Und das ist auch von der Forschung her wissenschaftlich wunderbar untermauert. Also es geht wirklich darum, gerade auch in Krisensituationen, bewusst den Fokus auf all das, was ja trotzdem noch gut ist, zu legen. Also ich brauche mir da jetzt nicht irgendwie was einreden oder irgendwas schönreden, ganz im Gegenteil, das ist eine ganz schreckliche Situation und es geht mir schlecht und es darf mir auch schlecht gehen. Und gleichzeitig darf ich bewusst eben darauf achten, was ich denn für schöne Momente hatte oder einfach auf Kleinigkeiten achten, auch wenn es natürlich jetzt gerade am Anfang nach so einer schrecklichen Diagnose einfach sehr, sehr schwer fällt.
Es gibt immer auch irgendetwas Positives, was einem so den ganzen Tag über widerfährt, ne? Das muss man sich bloß bewusst machen.
Genau, es geht wirklich darum, uns das proaktiv eben bewusst zu machen. Und eine Methode, die sehr gut beforscht ist, ist das Schreiben eines sogenannten Glückstagebuchs. Mhm. Und das geht ganz einfach. Also ich nehme mir ein kleines Heftchen oder ein schönes Büchlein zur Hand und notiere jeden Abend mindestens 3 Glücksmomente. Also ich frage mich jeden Abend die gleiche Frage: Was hat mich denn heute glücklich gemacht? Oder was war denn heute schön? Und notiere 3 Momente. Das können ganz, ganz kleine Momente sein, aber natürlich auch größere Momente. Es kann wirklich sowas sein wie der Geruch von meinem Kaffee am Morgen oder ein Kinderlachen oder eine schöne Frühlingspflanze, die ich am Wegesrand gesehen habe. Alles darf ich da reinschreiben. Mhm. Und dann kann ich mir im zweiten Schritt auch notieren, was habe ich denn dazu beigetragen, dass ich diesen Moment als schön erlebt habe. Also beim Kaffee zum Beispiel, ich bin rechtzeitig aufgestanden und habe mir einen Kaffee gekocht. Also ich habe ja was dazu getan, dass ich jetzt hier einen Glücksmoment habe.
Das ist ein schöner Impuls.
Das zahlt auf unsere Selbstwirksamkeit ein. Und je länger wir das machen, also je länger wir Glückstagebuch führen, desto achtsamer werden wir im Alltag einfach und schulen quasi unsere Wahrnehmung, dass uns einfach schon im Alltag die guten Dinge mehr auffallen.
Ja. Naja, und ich denke, wenn man auch gerade abends so ein Glückstagebuch führt, man schläft auch mit ganz anderen Gedanken ein, wenn man das dann zur Seite gelegt hat, oder? Wenn man das Letzte, was man am Tag gemacht hat, sich mit Glück beschäftigt
ist. Genau. Also gerade in Momenten, wo es mir nicht gut geht oder in Phasen, wo ich Schwierigkeiten habe, liebe ich es, Glückstagebuch zu schreiben, weil wir den Tag dadurch ganz anders reflektieren. Es ist wirklich so, als ob wir den Tag nochmal durchscreenen und bewusst diese Brille aufsetzen und schauen, auch wenn viele Sachen nicht gut gelaufen sind, was war denn gut? Und durch diese bewusste Beachtung schließen wir immer mehr Tage mit einem guten Gefühl ab und können dadurch natürlich auch besser schlafen.
Absolut, der Schlaf ist ja auch so ein ganz wichtiges Thema. Würdest du denn sagen, dass man auch, wenn man jetzt abends ein Glückstagebuch geschrieben hat und man schläft gut, man wacht ja morgens auch gleich wieder mit, naja, viel positiveren Gedanken auf. Was ist denn der erste Schritt, den man am Morgen machen kann, um den Tag schon gleich von Anfang an mehr auf das Positive, also auf die Gefühle mehr auf das Positive zu lenken?
Einerseits kann ich mir natürlich durchlesen nochmal, was ich gestern geschrieben habe, wenn wir das nochmal in Erinnerung rufen. Andererseits kann ich mir auch überlegen, was ist denn eine feine Morgenroutine für mich? Also was ist denn so eine Sache, eine Priorität, die ich gleich in der Früh erledigen möchte für mich, wo ich dann wirklich am Abend das Gefühl habe, die eine Sache, die mir besonders wichtig war, die habe ich zum Beispiel ja schon gleich in der Früh erledigt. Also das kann jetzt ein Spaziergang sein, das sind oft gar nicht so große Dinge oder eben ein Frühstück, dass ich da in Ruhe genieße oder dass ich noch 2 Seiten in einem Buch lese, weil oft stolpern wir einfach so in den Alltag hinein und setzen unsere Prioritäten gar nicht bewusst, sondern wir werden einfach verplant von unserem Umfeld. Da stehen dann einfach Leute neben uns oder im Büro und kommen zu uns und sagen, okay, das und das und das ist zu tun. Und wenn wir unsere Prioritäten nicht selber planen, dann sind wir eigentlich nur im Reagieren die ganze Zeit und nicht im Agieren. Deswegen empfehle ich so meinen Glückskundinnen und Kunden, so eine Sache sich für den Tag vorzunehmen, die dir persönlich ganz, ganz wichtig ist und die wie so einen Termin mit dir selbst im Kalender einzutragen. Und das können auch einfach wirklich nur 10 Minuten sein. Also angenommen, dir ist 10 Minuten wichtig, dass du dich auf den Balkon setzt oder 10 Minuten, dass du einen Spaziergang machst oder 10 Minuten Bauchmuskeltraining oder 10 Minuten eben achtsam frühstücken. Und du wirst merken, wenn du das regelmäßig machst, dass du einfach eine andere Lebensqualität hast oder einfach auch mit einem ganz anderen Gefühl in den Tag startest, weil du ja schon etwas für dich getan hast.
Das ist total schön. Diese Morgenroutine, die man sich selber aussucht, ne? Und auch da hilft es ja wahrscheinlich, in sich hineinzuspüren und die eigenen Bedürfnisse zu erkennen. Also ich mache das zum Beispiel auch morgens. Ich brauche diese 10, 15 Minuten, bevor ich zur Arbeit starte, die ich gerne in meinem Garten sitze und Kaffee trinke. Und zwar ganz alleine.
Und du wirst wahrscheinlich auch merken, an Tagen, wo du das nicht gemacht hast, startest du mit einem anderen Gefühl hinein, als wenn du dir diese Zeit bewusst genommen hast, oder?
Unbedingt. Also ist das so ein unangenehmes Gefühl, wenn ich diese Zeit morgens nicht habe, dass es total selten vorkommt, dass ich es nicht schaffe, morgens mir die 10, 15 Minuten zu nehmen. Wir hatten ja vorhin schon das Thema mit den negativen Gefühlen. Wenn man Angst verspürt, und Angst ist ja so ein Gefühl, das ist ja auch irgendwie recht breit gefächert, ne? Angst ist ja Unwohlsein, Angst ist so eine Ruhelosigkeit und ja, einfach ein unglaublich unangenehmes Gefühl. Was würdest du denn raten? Was kann man denn machen, wenn man jetzt von dieser Angst, wenn die Angst so Besitz von einem ergreift?
Also einerseits eben mal hinspüren, was will mir die Angst sagen? Wovor konkret habe ich Angst? Meistens gibt es noch eine Angst hinter der Angst. Also das kann ich jetzt mal auf mentaler Ebene für mich reflektieren. Und dann andererseits empfehle ich da atmen. Weil wenn wir Angst haben, dann ist unsere Atmung oft sehr flach. Und es gibt so wunderbare Entspannungsmethoden, wo wir den Körper in einen Zustand der Entspannung zum Beispiel bringen. Und wir können nicht gleichzeitig körperlich entspannt sein und mental gestresst. Das funktioniert nicht. Und deswegen ist bei solchen ganz intensiven Stressgefühlen oder eben Angstgefühlen eine wunderbare Möglichkeit, das einfach über den Körper zu spiegeln. Also, dass ich mich hinsetze und einfach mal ganz bewusst tiefe Atemzüge in den Bauch mache, dass ich Dinge angreife, dass ich mich einfach wirklich auf meine Sinne quasi fokussiere und mir wirklich überlege, okay, was höre ich, was rieche ich, was sehe ich? Und der Atem ist jetzt zum Beispiel auch ein wunderbarer Anker. Und schon durch diese kleinen Unterbrechungen, also einfach, wenn ich mich jetzt ein paar Minuten oder ein paar Atemzüge einfach nur darauf fokussiere, auf das Ein- und Ausatmen, mache ich schon so einen Unterbrecher in dieser Angstspirale.
Und dann aber auch gleich wieder sich nochmal ganz kurz dran zu erinnern, was man morgens oder abends aufgeschrieben hat am Tag vorher.
Also das kann natürlich sein. Und dann würde ich aber einfach in die Aktion kommen. Also Angst hat einerseits ja auch viel mit fehlendem Wissen zu tun. Also wenn ich einfach Unsicherheiten habe, wenn ich Dinge noch nicht weiß, da hilft es manchmal einfach auch recherchieren. Also nicht immer, aber manchmal. Manchmal hilft es mir auch einfach aktiv zu werden, zum Hörer zu greifen, jemanden anzurufen, mich abzulenken. Also irgendwann ist es dann auch gut mit Nachgrübeln oder Reflektieren oder mit Nachspüren. Schlussendlich richtige Veränderungen in unserem Leben haben wir nur dann, wenn wir aktiv werden, also wenn wir einfach was tun. Und wenn ich jetzt von diesen Angstspiralen ganz, ganz stark betroffen bin, dann lautet auch einfach eine ganz einfache Methode: lenke dich ab. Mache etwas, was dir Freude macht, was dich aber auch geistig so fordert, dass du quasi keine Gedankenkapazität für diese Sorgen und Grübelgedanken hast. Ein auch sehr schönes Bild aus der Psychologie ist, sich zu überlegen, was ist denn mein Einflusskreis? Weil wir haben oft einen riesengroßen Sorgenkreis quasi. Das kann ich nicht beeinflussen. Aber was ist denn jetzt quasi in meinem Einflusskreis? Also was sind so die Dinge in meinem alltäglichen Leben, wo ich jetzt für mich oder auch für andere Menschen einen positiven Unterschied machen kann? Und das können wirklich banale Dinge im Alltag sein, wie, okay, jetzt gerade kann ich nichts anderes machen, als zum Beispiel ein Mittagessen für meine Familie kochen. Also einfach wirklich ins Tun kommen und mir zu überlegen, worauf habe ich Einfluss und was kann ich jetzt erledigen, aktiv.
Und dann ist es ja wahrscheinlich auch ganz wichtig, mit welchen Menschen man sich umgibt. Wenn man versuchen möchte, ja in die Positivität zu kommen, also in dieses Gefühl, glücklich zu sein, und man umgibt sich aber mit Menschen, die auf einer anderen Schwingungsebene unterwegs sind, dann ist das ja wahrscheinlich auch nicht gerade förderlich, oder?
Ja, also wenn ich in einer vulnerablen Phase bin, dann würde ich wirklich empfehlen, mir die Menschen auszusuchen, bei denen ich das Gefühl habe, ich kann ganz ich sein, bei denen ich mich einfach wohlfühle, bei denen ich mich aufgefangen fühle, und eher Menschen zu meiden, die Ängste von mir noch schüren, die quasi noch Holz ins Feuer werfen. Also das kenne ich auch jetzt aus einem ganz anderen Kontext, zum Beispiel wie ich mich selbstständig gemacht habe. war ich Anfang 30 und hatte damals schon einen Kinderwunsch. Und mir wurde halt gesagt, ja, wenn du jetzt einen Angestelltenjob kündigst, dann wirst du nie wieder was finden und als Frau sowieso und ich würde niemanden mehr einstellen und so weiter. Und da war einfach mein Learning, es ist wähleweise, mit wem du über deine Träume sprichst und über deine Visionen, weil am Anfang sind unsere Ideen ja wie so kleine Ideenpflänzchen und wir brauchen da niemanden, der da drauf herumtrampelt, sondern im Gegenteil, der unseren kleinen Ideenpflänzchen gießt und die gut nährt.
Ja, das kenne ich absolut auch mit Anfang 30. War ich damals auch, als ich mein Studio eröffnet habe. Und ich hatte damals gerade so ein kleines Mäuschen, was ein knappes Jahr alt war. Aber also weiß ich total, wovon du sprichst.
Und es ist ja oft einfach so, dass die Sorgen oder die Ängste der anderen Menschen diese dann auf uns projizieren oder diese einfach sagen, das hat gar nichts mit uns zu tun oder mit unseren Träumen oder mit unseren Ängsten, sondern das sind ja dann vielmehr die der anderen. Und da ist es eben besser, Menschen zu wählen, von denen wir wissen, dass die uns in schwierigen Situationen gut auffangen können.
Ich habe mir natürlich auch deine Webseite angeguckt und du hast da zum Beispiel einen Glücksfahrplan. Das finde ich total spannend. Ich finde auch das Wort total schön. Erzähl doch mal, was dein Glücksfahrplan ist, was der beinhaltet.
Also in dem Glücksfahrplan geht es darum, was wir jetzt so im Kleinen einfach tun können. Das ist ein bisschen so erste Impulse drinnen. Der ist auch kostenlos zum Downloaden. Was wir so tun können, um eben mehr gute Gefühle in unserem Alltag zu erleben. Also da ist zum Beispiel auch die Idee mit dem Glückstagebuch drinnen. Es wird aber auch, ich sage es jetzt kurz in der Fachsprache, diese psychologische Trias angesprochen, die aus drei Stufen besteht. Also es ist immer so ein Dreieck zwischen Gedanken, Gefühlen und Handlungen. Und wir können immer an diesen drei Dingen ansetzen. Also ich kann mir immer überlegen, okay, die Gedanken, die ich gerade denke, unterstützen mich die oder sind die eher hinderlich? Dann kann ich mir überlegen, okay, wie kann ich neue Perspektiven einnehmen? Das wäre jetzt auf der Gedankenebene. Dann auf der Gefühlsebene kann ich einfach hinspüren, wie fühle ich mich gerade und was wollen mir diese Gefühle sagen, wie wir auch schon besprochen haben, was verstecken da für Bedürfnisse dahinter und wie kann ich eben für mehr gute Gefühle sorgen. Und auf der dritten Ebene die Handlung, also was kann ich denn jetzt konkret tun, um meine Bedürfnisse zu erfüllen und Dinge zu tun, die für ein erfülltes Leben sorgen. Also wir können immer an diesen drei Dingen ansetzen und diese drei Dinge beeinflussen sich gegenseitig. Also wenn ich eines verändere, verändern sich auch die anderen.
Ja. Um aber das Ganze irgendwie zu erkennen und auch für sich da reinzuspüren, braucht man ja auf jeden Fall Zeit, ne? Das ist dann auch was super wichtig ist, dass man die Zeit mit sich ganz allein hat, oder?
Ja, das stimmt. Also wenn wir eben, wie ich schon angesprochen habe, am Anfang ständig nur in diesem Autopilotenmodus unterwegs sind, dann kommen wir gar nicht auf diese sogenannte Metaebene, dass wir einfach unsere Gedanken mal beobachten können und uns diese Zeit bewusst nehmen, um dahin zu spüren. Viele Menschen vermeiden das auch bewusst, indem sie ihren ganzen Tag zupflastern mit Aktivitäten, weil sie ja dann Dinge spüren könnten, die unangenehm sind. Also ja, es braucht auch schon ein bisschen Mut, jetzt sozusagen sich mit sich selbst und mit dem eigenen Innenleben auch zu beschäftigen. Ist aber eine sehr, sehr lohnenswerte Reise, weil, wie wir schon angesprochen haben, negative Gefühle oder unangenehme Gefühle zu vermeiden, ist quasi wie, als ob wir einen Ball unter Wasser drücken. Also es ist richtig, richtig anstrengend. Und wenn wir das loslassen, diesen Ball, dann poppt er mit einer irren Geschwindigkeit wieder hoch. Also Gefühle zu verdrängen bringt nur kurzfristig etwas. Langfristig gesehen ist es wichtig, sich mit ihnen auseinanderzusetzen, weil dann können sie auch weniger werden.
Vielleicht magst du mal von deinem eigenen Weg erzählen zur Glückstrainerin. Das alles, das hat ja sicherlich auch irgendwie eine Vorgeschichte.
Genau, also bei mir wurde im Alter von 3 Jahren eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert mit dem Namen Alopecia areata. Das heißt auf Deutsch so viel wie kreisrunder Haarausfall. Mir sind damals die Haare in münzgroßen, kreisrunden Stellen ausgefallen. Und am Anfang haben noch die Ärzte gedacht, ich reiß mir die Haare selber aus, bis dann irgendwann diese Diagnose kam. Und das ist eine Autoimmunerkrankung, bei der durch eine sogenannte Fehlinformation das eigene Immunsystem die Haarwurzeln angreift und die Haare ausfallen. Das hat, also erzeugt keine Schmerzen, sondern ja, einfach nur Haarlosigkeit ist die Folge, was aber für viele Menschen auch zur psychischen Belastung wird. Also es können nicht nur die Kopfhaare ausfallen, sondern es können alle Körperhaare ausfallen. Es können auch die Gesichtshaare ausfallen, also bei Männern der Bart, die Wimpern oder die Augenbrauen. Genau. Und das Tempo, in dem dieser Haarverlust voranschreitet, ist sehr unterschiedlich. Also bei manchen geht das wirklich innerhalb von Wochen, bei manchen, so wie bei mir, bei Jahren. Also gar kein einziges Kopfhaar hatte ich dann erst so mit Anfang 20. Es hat mich aber in meiner Jugend einfach und auch in meiner Kindheit psychisch sehr belastet, dass ich anders ausgeschaut habe. Und ich hätte mir damals wirklich gewünscht, unsichtbar zu sein, weil durch diese haarlosen Stellen auf meinem Kopf bin ich natürlich aufgefallen. Und ich habe auch in meiner Kindheit jede Menge blöde Kommentare geerntet, wie zum Beispiel, ah, du schaust aus wie ein Mönch, haha, oder ist bei dir der Friseur ausgerutscht oder sowas. Und damals hat mich jedes dieser Kommentare wirklich quasi mitten ins Herz getroffen. Und ich wäre am liebsten unsichtbar gewesen, weil ich einfach damals noch keinerlei Bewältigungsstrategien hatte, wie ich damit umgehen kann. Also es hat mich zutiefst gekränkt und ja, mein Selbstwertgefühl damals war einfach nicht sehr hoch.
Wie bist du denn da rausgekommen aus dieser Verletztheit und aus dieser Scham? Das ist ja sicherlich auch sehr schambehaftet gewesen.
Ja, war es. Also das hat mehrere Jahre gebraucht. Also einerseits bin ich meinen Eltern auch heute noch sehr, sehr dankbar. Sie haben einfach auch eine Psychologin organisiert, mit der ich dann einmal die Woche reden konnte. Das hat mir einfach geholfen, dort alle meine Sorgen abzuladen. Und irgendwann dann mit 13 hatte ich meine erste Perücke. Das war dann schon mal besser, weil es so auf den ersten Blick für die Menschen nicht erkennbar war und ich das quasi verstecken konnte. Aber natürlich im Untergrund, in mir drinnen, ist es ja immer noch geschlummert. Und die größte Wendung hat es dann genommen, wie ich so mit Anfang 20 festgestellt habe, dass ich meinen Gedanken nicht ausgeliefert bin, sondern dass ich meine Gedanken ja beobachten kann. Und wenn ich möchte, kann ich meine Gedanken auch verändern. Das heißt, ich kann wählen, zum Beispiel, also ich kann wählen, die Gedanken zu denken, nicht, ah, die sind so gemein und die verletzen mich, sondern ich kann ja auch den Gedanken wählen, ich entscheide, wer mich verletzen darf und die dürfen das auf keinen Fall.
Mhm, krass.
Und das hat dann einfach dazu geführt, dass ich mich immer selbstwirksamer gefühlt habe, dass ich immer mehr das Gefühl hatte, durch meine Gedanken kann ich ja ganz viel in meinem Leben beeinflussen, wie es mir geht, wie meine Stimmung ist und die Gedanken, die sozusagen, die darf, kann ja ich kontrollieren. Es gibt da ein ganz, ganz tolles Buch von dem österreichischen Psychotherapeuten, ich weiß nicht, ob du den kennst, den Viktor Frankl. Der war als Jude im KZ und der hat ein Buch geschrieben, das mich persönlich sehr beeindruckt und tief berührt hat, mit dem Titel Trotzdem Ja zum Leben sagen. Und er schreibt in diesem Buch sinngemäß, sie können uns die letzte aller Freiheiten nehmen, also er war ja im KZ, bis auf diese Freiheit unserer Gedanken in jeder Sekunde unseres Lebens frei zu wählen.
Wow.
Und das hat mich einfach sehr geprägt und hat dann auch in mir so den Wunsch geweckt, einfach noch wissenschaftlich herauszufinden, was denn da dahinter steckt. Und dann bin ich bei der positiven Psychologie gelandet. Also ich habe dann eine Mentaltrainerausbildung gemacht, eine Coaching-Ausbildung und eine Lebens- und Sozialberaterausbildung und habe mich dann sehr, sehr schnell auf das Thema Glück und positive Psychologie spezialisiert und mich auch in diesem Bereich selbstständig gemacht.
Ist ja ein ganz schön vollgepackter Rucksack, den du da in so jungen Jahren mit dir herumgetragen hast.
Ja, also war nicht immer einfach und gleichzeitig, ich werde auch immer wieder in Interviews gefragt, ob ich es mir dann anders wünschen würde und dann sage ich nein, weil all diese Erfahrungen haben mich ja zu der Frau gemacht, die ich heute bin. Und ich bin ziemlich stolz auf die Frau, die ich heute bin. Also wie ich heute bin. Also ich glaube, auch so schwere Phasen in unserem Leben bieten natürlich einfach auch Wachstumschancen. Auch wenn wir es währenddessen nicht immer sehen. Also wir sehen das meistens dann erst rückblickend. Genau. Gibt es immer die Möglichkeit, dass wir einfach persönlich wachsen. Und natürlich auch durch Erkrankungen. Also erst letzte Woche habe ich auch mit einer Frau gesprochen, die mich an ihre Schule eingeladen hat, die dort Pädagogin ist, also Lehrerin ist, um dort einen Glücksworkshop zu halten. Und sie ist zu dem Thema Glück gekommen, auch aufgrund einer Krebserkrankung. Und sie hat sich einfach während der Chemotherapie ganz viel mit dem Thema beschäftigt. Und wir haben uns auch dann nach diesem Glücksworkshop in der Schule noch ausgetauscht und sie hat, weil ich habe sie auch gefragt, ja, was hat denn diese Erkrankung jetzt verändert? Also was, welchen neuen Blick auf das Leben hast du denn? Und sie hat mir gesagt, dass sie die vielen kleinen Dinge, die vorher so im Alltag einfach untergegangen sind, jetzt viel mehr zu schätzen weiß. Also für sie war so die größte Veränderung, die Dinge, die sie erlebt, einfach noch bewusster wahrzunehmen und einfach auch direkt mehr zu schätzen.
Ja, das ist auch das, was die Frauen mir erzählen. Ich habe ja auch jetzt in diesem Jahr ein Buch rausgebracht, wo es auch darum geht, also wo viele Frauen ihre Geschichte erzählen. Und fast jede hat nach dieser Krebserkrankung ihr Leben komplett umgekrempelt und hat den Fokus auf andere Dinge gelegt als am Anfang und hat vor allem auch für sich erkannt, dass diese Ruhephasen, von denen wir ja vorhin gesprochen haben, ein super wichtiger Teil des Lebens sind und dass man daraus ja auch erspürt, was man braucht und was man vor allem auch nicht mehr braucht, ne?
Genau.
Also sind wir uns einig, dass man aus einer schweren Erkrankung gestärkt hervorgehen kann?
Ja, das ist möglich.
Ist es denn so in deinem Leben, dass du jetzt gar keine negativen Gedanken mehr hast und die ganze Zeit nur noch glücklich bist, oder?
Gar nicht. Und also das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, das zu sagen, weil dann wären wir wieder in den Bereich dieser toxischen Positivität. Also es geht jetzt nicht darum, dass wir jetzt alles eben positiv sehen müssen. Also bitte, positive Psychologie ist nicht gleich positives Denken, weil da kommen wir dann nämlich auch so in diesen Bereich. Manchmal in dieser spirituellen Szene gibt's ja auch zum Beispiel dieses Wort manifestieren oder das Gesetz der Anziehung, das so viel besagt wie, es ist ganz wichtig, dass wir immer nur positiv denken, weil wenn wir negativ denken, dann ziehen wir negative Dinge in unser Leben. Und ja, es stimmt schon, also es bringt jetzt nichts, wenn wir uns ständig die allerschrecklichsten Dinge ausmalen. Aber genauso bringt es nichts, wenn wir uns selber ständig unter Druck setzen, dass wir jetzt nur noch positiv denken sollen, weil das führt dann zu einer ganz toxischen Dynamik. Ich habe da auch immer wieder Leute in meinen Coachings, denen wirklich Schicksalsschläge passiert sind, also wie Unfälle oder psychischer oder sexueller Missbrauch, die Sorge hatten, dass sie selber dran schuld sind, weil sie nicht positiv genug gedacht haben. Und das halte ich einfach für grundfalsch. Also niemand hat sich jetzt eine Krankheit hermanifestiert aus meiner Sicht oder hat jetzt in den letzten Jahren zu wenig positiv gedacht, um das jetzt zu haben. Gar nicht. Sondern da geht es vielmehr darum, was wir auch schon am Anfang besprochen haben. Also alle Gefühle, die da sind, dürfen einfach sein. Und ich mag auch das Wort positiv denken nicht so gern, sondern ich mag viel lieber konstruktiv denken. Also konstruktiv im Sinne von lösungsorientiert. Angenommen, ich habe jetzt ein Ziel, dann ist es konstruktiv, wenn ich mir denke, okay, welche Hindernisse können da kommen und wie kann ich mit denen zum Beispiel gut umgehen oder auch welche Schwierigkeiten können in meinem Leben jetzt einfach auftreten aufgrund der Diagnose und aufgrund dem, was mir vorsteht. Also es macht Sinn, mich da einfach damit auseinanderzusetzen, anstatt das alles wegzuschieben und einfach zu sagen, nein, ich gehe jetzt einfach vom Besten aus und ich muss immer positiv bleiben und lasse quasi gar nichts Negatives zu.
Na klar, das ist die Einseitigkeit andersrum, ne? Also um nochmal zu dir zurückzukommen. Du bist jetzt Glückstrainerin, aber du würdest jetzt auch nicht sagen, dass jetzt alles irgendwie Friede, Freude, Eierkuchen bei dir ist, sondern dass es bei dir durchaus auch Momente gibt, die, naja, ein bisschen schwieriger sind als andere, aber du kannst dich dann wahrscheinlich leichter aus dieser Situation auch wieder rausholen, ne?
Ja, also das, glaube ich, ist der Unterschied. Also das sage ich auch immer am Beginn meiner Workshops, dass es nicht darum geht, dass ich den Leuten jetzt beibringe, wie sie 24/7 freudestrahlend durch ihr Leben tanzen, weil das komplett utopisch ist, sondern mein Unternehmen heißt Glückskompetenz, also dass wir alle die Kompetenz haben, gerade auch in schwierigen und herausfordernden Situationen, so mit denen umzugehen, dass es uns und anderen gut geht. Also dass wir wirklich Strategien haben, gerade in schwierigen Situationen, wie wir das gut bewältigen können.
Und würdest du aber trotz allem sagen, dass Manifestieren etwas ist, das funktioniert?
Magst du mal für dich also beschreiben, wie du Manifestieren definierst? Dann kann ich spezifischer darauf eingehen.
Wenn ich mir eine bestimmte Sache wünsche, die ich in meinem Leben erreichen möchte, dann stelle ich mir ganz oft vor, ich hätte diese Sache schon erreicht und bade quasi in dem Gefühl, das ich dann habe, wenn diese Sache eingetreten ist. Und dadurch fühle ich mich ja selber irgendwie viel motivierter. Und in vielen Fällen passiert das tatsächlich dann auch.
Ich glaube, du hast das Schlüsselwort gesagt, also dass du dich motivierter fühlst, weil diese Motivation, was erzeugt die dann?
Na, die Motivation erzeugt natürlich auf jeden Fall ins Handeln kommen.
Genau, und darauf kommt es an. Also ich habe immer wieder auch Menschen bei mir in den Coachings, die eben mit diesen Affirmationen auch arbeiten. Also Affirmationen sind ja zum Beispiel so positive Gedanken oder bestärkende Gedanken, die ich mir sagen kann, die ja auch oft mit Manifestieren in Zusammenhang gebracht werden. Und es bringt aber nichts, wenn ich mir 100 Mal am Tag einrede, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, ich bin selbstbewusst, obwohl ich es überhaupt nicht spüre. Also es hat überhaupt keinen Effekt. Wenn ich aber wirklich mir Dinge sage oder eben Dinge vorstelle, die mich motivieren, in die Handlung zu kommen, also zum Beispiel, wie ich mich selbstständig gemacht habe, natürlich habe ich mir vorgestellt, dass das einfach klappen wird und habe mir vorgestellt, dass ich dann erfolgreiche Glückstrainerin bin, dass ich so und so viele Coachings in der Woche habe, dass ich einmal ein Buch schreiben werde und dass bekannte Medien auf mich zukommen werden für Interviews. Und das ist auch eingetreten. Also tatsächlich habe ich jetzt auch eine Anfrage für mein erstes Buch bekommen.
Super. Was mich herzlichen voll freut. Glückwunsch.
Genau, aber ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt rein durch Gedankenkraft passiert ist. Also dass ich jetzt im Sinne von, ich habe jetzt einfach dieses Buch her manifestiert, sondern ganz im Gegenteil, das liegt einfach daran, das war jetzt einfach nur der nächste logische Schritt, weil ich in den letzten Jahren einfach so viel in diese Richtung getan habe, also wirklich Handlung. Dass es einfach logisch war, dass das irgendwann passiert.
Das heißt, du bist auch gar nicht so groß überrascht jetzt.
Nein, also ich freue mich einfach, wenn es jetzt wirklich dann unter Dach und Fach ist und ja. Das offiziell einfach dieser Buchvertrag und so weiter unterschrieben ist. Genau, aber ich habe mich einfach schon so sehr gefreut, dass ein Verlag auf mich zugekommen ist und mich gefragt hat, ob ich ein Buch schreiben möchte. Und selbst wenn es jetzt mit diesem Verlag nicht klappen sollte, dann bin ich tief in mir überzeugt, dass das einfach mit einem anderen klappen wird. Also vielleicht ist hier so der Trick, sich nicht zu fragen, klappt es oder klappt es nicht, sondern ich frage mich einfach immer, wie kann es klappen? Wenn wir ein Wie an den Anfang stellen, dann geht unser Gehirn quasi automatisch in einen Lösungssuchmodus. Und okay, wenn jetzt die Strategie 1, 2, 3, 4, 5 nicht geklappt hat, dann gibt es ja noch zig andere Strategien, mit denen es auch klappen kann.
Ja, voll schön. Also das mit dem Buch, das kann ich übrigens total unterschreiben, weil ich habe ja erst ein Buch geschrieben und habe dann einen Verlag gesucht. Und ich war da auch relativ entspannt, weil ich irgendwie innerlich wusste, dass ich auf jeden Fall einen finden werde. Und so war es dann auch. Mhm. Also es war relativ unspektakulär, aber irgendwie war ich mir sicher, dass das klappt. Und es war ein echt langer Weg, aber es hat geklappt und das war auch so, ja klar, das der nächste logische Schritt, dass wenn ich jetzt ein Buch geschrieben habe und ich habe einen Verlag, dass ich dann auch das Buch natürlich irgendwann in gedruckter Weise in der Hand halten kann.
Genau, und ich denke mir, du hast dich natürlich einerseits eben in diesen Zustand hineinversetzt, dass es einfach schön ist, dass du dich mal Autorin nennen kannst, dass du dieses Buch in Händen hast, also jetzt im Sinne von manifestieren, wenn wir das jetzt so nennen wollen. Ja. Und gleichzeitig hast du Verlage angeschrieben, du bist aktiv gewesen, genau, und so weiter. Du hast deine Medienpräsenz aufgebaut auf Instagram. Also du hast ja ganz, ganz viel gehandelt.
Genau, genau. Liebe Katharina, vielleicht kannst du nochmal zum Schluss das nochmal grob zusammenfassen, in welche Schritte man gehen kann, um ein Leben, ein glücklicheres Leben zu führen, das, naja, ausgeglichen ist mit diesem, was wir am Anfang gesagt haben, Wohlfühlglück und Werteglück. Vielleicht gibt es ja, du sagst ja, du hast diesen Fahrplan auf der Homepage, vielleicht gibt es da irgendwie 1, 2, 3 Punkte, nach denen man irgendwie, naja, sich richten kann.
Also ich glaube mal, das Erste ist, aufzuhören, sich ständig zu fragen, bin ich jetzt glücklich oder nicht? Weil wenn ich jetzt mich ständig frage, bin ich jetzt glücklich oder nicht, dann machen wir es mehr unglücklich. Also dann kommen wir in diesen Glücksdruck, dass wir jetzt ständig glücklich sein müssen. Sondern was die positive Psychologie empfiehlt, ist eben, sich gar nicht so zu fragen, wie glücklich bin ich, sondern bewusst, wie wir schon viel besprochen haben, diesen Fokus auf das Positive zu legen. Also jetzt im Kleinen diese Glücksmomente, die ich so täglich haben kann, und dann aber sich auch sehr intensiv damit zu beschäftigen, wer bin ich? Also das Schöne ist in der positiven Psychologie, dass wir uns nicht anpassen wollen für außen oder für die anderen, sondern es geht nicht darum, dass wir irgendwie eine optimierte Version von uns sind, sondern im Gegenteil, es geht darum, dass wir die authentischste Version von uns werden. Und das finde ich einfach so schön. Also es geht in der positiven Psychologie darum, immer mehr die Person zu werden, die wir da sind. Und das kann eben, wie du auch schon angesprochen hast, Franziska, auch manchmal ausgelöst werden durch Schicksalsschläge oder eben durch große Veränderungen, weil wir dann so richtig durchgerüttelt werden und dann einfach mal so bewusst hinschauen und uns diese Zeit nehmen oder auch gezwungen sind, uns diese Zeit zu nehmen. Wer bin denn ich? Was sind meine Prioritäten? Was sind meine Werte? Und auch, was sind meine Stärken? Das ist auch so etwas ganz, ganz Wichtiges, dass ich täglich darauf achte, dass ich die Stärken, die ich habe, auch einsetzen kann. Es gibt da auch einen kostenlosen Test, also für alle Hörerinnen und Hörer, die das gerne machen wollen, auf www.charakterstärken.org. Gibt es von der Universität Zürich einen kostenlosen Test, wo die 24 Charakterstärken der positiven Psychologie da ausgespuckt werden in einem persönlichen Profil. Das finde ich sehr spannend. Und da geht es dann einfach darum, wenn ich mal meine Stärken kenne, die einfach täglich bewusst einzusetzen. Also wir haben, halten wir nochmal fest, den Fokus auf das Positive, also so dieses bewusste Herbeiführen von schönen Momenten, dann den Einsatz von meinen Stärken. Und als dritte wesentliche Säule ist einfach Beziehungen. Also die Glücksforschung belegt immer wieder, dass gelingende Beziehungen Glücksfaktor Nummer 1 sind. Also wirklich darauf zu achten, welche Menschen tun mir gut, welche Menschen kann ich auch Gutes tun und wie kann ich diese Beziehungen zu den Menschen, die mir wichtig sind, stärken. Und wenn ich jetzt zum Beispiel regelmäßig ein Glückstagebuch führe, dann werde ich ja auch merken, dass da vielleicht immer wieder mal Menschen vorkommen, also ich kann dann wirklich wie so ein Ausschlussverfahren machen, welche Menschen schaffen es in mein Glückstagebuch sozusagen und welche nicht. Und die Menschen, die es da reinschaffen, die sind einfach für dich besonders wertvoll, für die kannst du richtig dankbar sein und da kannst du dir auch überlegen, wie kannst du diese Beziehung, diese Freundschaft noch intensivieren.
Super. Katharina, ich danke dir von Herzen für dieses Gespräch. Das war jetzt noch eine tolle Zusammenfassung. Ich würde natürlich auch deine Webseite, also den Kontakt zu dir verlinken, dass Menschen, die sich dafür interessieren, mit dir in Kontakt treten können. Ich schreibe auf jeden Fall auch nochmal diesen Link dazu, was du gerade gesagt hast, mit diesen Charakterstärken. Und ja, ansonsten haben wir, denke ich, jetzt einen ganz guten Überblick, was man tun kann, um selbst mehr Glück in sein Leben einzuladen oder beziehungsweise den Fokus darauf zu lenken. Und ja, vielen lieben Dank.
Bitte gerne.
Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat und du wertvolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Glücklich sein ist eine Fähigkeit, die in uns steckt und die wir trainieren können. Du darfst glücklich sein, Leichtigkeit verspüren und dein Leben so gestalten, dass es sich für dich richtig anfühlt. Wenn du gern mehr über Katharina und ihre Arbeit erfahren oder ein kostenfreies erstes Glücksgespräch buchen möchtest, dann findest du alle Infos auf ihrer Homepage glückskompetenz.at. Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, die nicht so richtig wissen, wo ihre Stärken liegen und wie diese gewinnbringend und vor allem für mehr Lebenszufriedenheit eingesetzt werden können. Dann mache gerne den Charakterstärkentest auf www.charakterstärken.org.
Alle Infos zu mir und meiner Arbeit findest du auf franziskagünterfotografie.de oder auf www.schönundstark.de. Teile gerne diese Folge mit deiner Familie und deinen Freunden und hilf so dabei, den Podcast Lebe selbstvoll weiter in die Welt zu tragen. Lass mir auch super gerne eine Bewertung da und teile deine Gedanken und Erfahrungen zu dem Thema auf Instagram @franziskagünterfotografie mit mir und der Community. Ich wünsche dir alles Liebe, lebe selbstvoll, deine Franziska.